wie kostbar und herrlich sein Wort ist. Der Mensch lebt wirklich nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Und man erkennt ein wahres Gotteskind auch daran, ob es ein Verlangen hat, das wahre Wort Gottes zu hören. Dann ist kein Weg zu weit, keine Unkosten zu hoch. Denn der Prophet hat schon im Alten Testament gesagt, es kommt die Zeit, wo Gott einen Hunger ins Land senden wird. Nicht einen Hunger nach Wasser und Brot, sondern einen Hunger, sein Wort zu hören. Nicht Deutungen über sein Wort, sondern sein Wort, das Originalwort. Wir sind dem Herrn sehr dankbar für das große Vorrecht in unserer Generation, dass wir sein Wort frisch vom Thron gehört haben, dass wir es aufnehmen dürfen, glauben und auch die Erfüllung desselben erleben. Ich habe am letzten Sonntag in Zürich aus einer Predigt Bruder Brennims gelesen, in der er sagt, Gott segnet Israel nur im Land der Verheißung. Und ich tue der Schrift keine Gewalt an, wenn ich sage, dass Gott die Gemeinde aus den Nationen nur voll segnen kann, wenn sie auf den Boden der göttlichen Verheißungen für unsere Zeit kommt. Denn Gott ist ja an sein Wort gebunden. Und wenn wir uns seinem Wort stellen, es glauben und aufnehmen, dann segnet er uns um seines Wortes willen, das wir gläubig aufgenommen haben. Es gibt gewisse Richtlinien, die Gott gesetzt hat, über die wir nicht hinaus können und auch nicht wollen. Denn wir möchten ja, dass der Herr uns segnet. Wir haben in dem Wort schon einiges gehört, das uns gelesen wurde. Gott wird seinem Volk ein Herz geben, ihn zu erkennen, auf ihn zu hören, ihm Glauben zu schenken. Ein verwandeltes Herz, ein neues Herz, einen neuen Geist, um das Neue, das Gott tut, aufnehmen zu können. Wir haben die Verheißungen schon im Alten Testament, dass Gott etwas Neues tun wird, etwas noch nicht Dagewesenes. Und wir dürfen in der Tat damit rechnen, dass in unseren Tagen geschehen wird, was noch nie vorher geschah. Gott hat es seiner eigenen Machtvollkommenheit vorbehalten, souverän zu handeln und sein Wort zur Erfüllung zu bringen in denen, die es jetzt glauben. Wir werden zu dem Buch Josua zurückgehen, aber lasst mich eben, weil wir dieses Einleitungswort gehört haben, noch zwei, drei Stellen vorher lesen. In Jeremia 34 lese ich noch einmal den 7. Vers. Und ich will ihnen ein Herz verleihen, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Denn sie werden sich mit ihrem ganzen Herzen zu mir bekehren. Wir denken hier an zwei, drei Bibelstellen im Neuen Testament. Vor allen Dingen, sie werden sich mit ihrem ganzen Herzen zu mir bekehren. Wollen wir diesen Gedanken nur eben vervollständigen. Wer sich mit ganzem Herzen zu Gott bekehrt, wird eine ganze Offenbarung Gottes empfangen, wird in den ganzen Ratschluss Gottes eingeführt werden. Wer sich mit halbem Herzen bekehrt, wird Halbheiten haben sein ganzes Leben hindurch und es wird am Ende nicht reichen. Gott will uns ganz. Das Herz, die Seele, ja, wir sollen ihn ja lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit all unseren Kräften, sogar mit unserem Denken. Da, wo eine ganze Hingabe zum Herrn, ein ganzes Opfer auf seinem Altar zu finden ist, da wird Gott ein ganzes Werk an die Menschen tun können. Und solche Menschen gehören sich dann nicht mehr selber, sondern dem Herrn. Auch diese Verheißung, ich will ihnen ein neues Herz oder ein Herz verleihen, mich zu erkennen, durch Offenbarung. Alles, was von Gott kommt, kommt durch Offenbarung. Nicht einer kann dem anderen erklären, es muss von Gott geoffenbart werden. Und diese Offenbarung mündet darin, dass wir den Herrn erkennen. Und dann haben wir die Verheißung, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Mehr brauchen wir nicht. Wenn wir wahrhaftig das Volk Gottes sind und Gott wahrhaftig unser Gott ist, dann wird er inmitten seines Volkes für alles Sorge tragen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Zwei Stellen. Die eine, ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, mein Volk sein, und die andere, den Herrn zu erkennen. Die eine ist im Brief an die Philipper, wie Paulus es geschrieben hat, in Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, Vers 10. Denn ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich wohl zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. So schreibt ein Apostel nach vielen Jahren seines Dienstes. Auch wir möchten unseren Herrn tiefer erkennen, ihn besser kennenlernen, auf allen Gebieten, in jeder Weise, dass er uns nicht unbekannt bleibt, sondern sich uns offenbaren kann. Dann haben wir auch die bekannte Stelle im 2. Korinther, dem 6. Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 16 bis 18. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ist das nicht herrlich? Gott will unser Gott sein. Wir dürfen, wir sollen sein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg. Und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen, und ich will euch Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Welch ein wunderbares Wort! eine Herausrufung der wahren Gemeinde Jesu Christi, die dazu bestimmt ist, das Wort aufzunehmen, die Verheißungen zu glauben, die dazu bestimmt ist, zu Söhnen und Töchtern Gottes zu werden. Was Herausgehen betrifft, werden wir schon begriffen haben, wenn wir das Alte Testament lesen, wir kommen gleich darauf zurück, dann sehen wir ein Herausgeführt werden aus einer Sache, aus einem Lande, aus einer, zum Beispiel aus der Knechtschaft, und dann ein Hineingeführt werden in das Land der Verheißung. Ich glaube, dass die Zeit der endgültigen Herausrufung auch gemäß Offenbarung 18, Vers 4, heute aktueller ist als je zuvor. Offenbarung, Kapitel 18, Vers 4. Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen: Gehet aus ihr hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt und von ihren Plagen nicht mit betroffen werdet, denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an den Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Wir brauchen hier gar nicht weiter zu lesen. Die Gesamtbeschreibung in Offenbarung 17 und 18 verrät ganz genau, um welch eine Institution es sich handelt und wer und was damit gemeint ist. Ein Herauskommen muss zuerst geschehen, ehe ein Hineinkommen geschehen kann. So war es damals mit Israel und so ist es heute mit uns. Wenn wir rein irdisch die Sache betrachten, dann wird ja alles zurückgerufen in diesen großen Mutterschoß, alle abgewichenen, abgespaltenen Richtungen sollen ja zurückkommen. Aber der Herr ruft heraus. Und er ruft nicht nach Rom zurück, er ruft zurück nach Jerusalem, zurück zu dem Originalwort, das vom Berge Zion ausging und, wie geschrieben steht, die Belehrung aus Jerusalem. Wir wissen, dass alle wahren Propheten, und es hat keinen heidnischen Propheten gegeben, alle Propheten, die Gott gesandt hat, waren Hebräer. Denn Gott hatte sich nur diesem Volke offenbart. Und Bileam, der einen Prophet spielen wollte, der hat ja das Volk Gottes zu Fall gebracht. Er hat zwar den Mund weit geöffnet und sagte, er, dessen Auge aufgetan ist und so weiter. So weit war es gar nicht aufgetan. Natürlich hat er sehen können, was Gott durch Mose und an Israel getan hat. Aber er gehörte gar nicht zum Volke Gottes. Er hatte gar nichts gemeinsam mit ihnen und konnte deshalb weder zum Segen werden, noch ihnen dienen. Aber schaden durfte er ihnen auch nicht, denn Gott hatte ja gesagt, nur was ich dir eingeben werde, das kannst du oder wirst du reden. Aber die wahren von Gott gesandten Propheten stammten aus dem Volke, das Gott von allen Völkern auf dieser Erde als sein Eigentum erkoren hatte. Dieses Volk war dazu bestimmt, sein Zeugnis weiterzugeben und auch den Glauben an den einen wahren Gott, an den lebendigen Gott, davon Zeugnis abzulegen, all den anderen Nachbarländern. Wenn ich nun schon diesen Gedanken hier erwähne, dass alles zurückgerufen wird und ja auch zurückgeht, dann kommt mir ein zweiter Gedanke. so wie sich die europäischen Völker das Joch des Sozialismus und des Kommunismus abgeschüttelt haben, so möge Gott Gnade schenken, dass auch das geistliche Joch Roms zerbrochen wird und dass alle, die zur Freiheit im Reiche Gottes bestimmt worden sind, dass sie ihre Freiheit, die jetzt zu haben ist, dass sie sie wahrnehmen und dem Herrn, ihrem Gott, dienen können, so wie es ihnen im Worte oder uns allen im Worte gesagt wird. Ich habe am letzten Sonntag in Zürich meinen Traum, und ihr wisst, ich habe ganz selten einen Traum, aber ich habe ihn doch kurz erwähnt. Ist ja heute gerade 14 Tage her, oder morgen früh wird's 14 Tage her sein, als ich tatsächlich einen ganz sonderbaren Traum habe. Und wie schon gesagt, ich träume ja ganz, ganz selten, aber ich war in diesem Traum unter den freien Himmel versetzt. Hinter uns war eine Riesenkathedrale, erinnerte mich an den Kölner Dom, aber die Versammlung war unter freiem Himmel. Ein großer Menschenauflauf, Pressefotografen, die einen filmten, die anderen knipsten, ein ganz großer Auflauf war da. Und jetzt sollten sich die Leiter der verschiedenen Gemeinschaften aufstellen, mit dem Rücken zu dieser Kathedrale gewandt, und sollten alle in eine Amtstracht der römisch-katholischen Kirche gekleidet werden. Und sie wurden genommen und aufgestellt. Ich habe die Reihe gesehen. Dann nahm man mich, stellte mich mit auf, reihte mich mit dort ein. Und ich schaute, die Gewänder wurden hergebracht, war mehr wie ein Bischofsgewand. Und einer nach dem anderen wurde eingekleidet. Und ich schaute mich nur um, sah, was geschah und sprach die Worte aus. Ich gehöre hier nicht her. Ich lasse mich nicht einkleiden, bin dann vorgerückt und wollte sehen, wer die ganze Sache führt, wer die Regie hat. Das war irgendwie in meinem Herzen, in diesem Traum, wollte ich wissen, wer hier die ganze Sache leitet. Und ihr müsst mir das schon glauben. Ob der Traum von Gott war, kann ich nicht beurteilen. Aber in jedem Fall kann ich nur sagen, was ich da so gesehen habe. Und als ich mich nach links wandte, um den Vorsitzenden der ganzen Sache, die da gehandhabt worden ist, zu sehen, erschrak ich in dem Augenblick. Ich sah nämlich den Teufel in Lebensgröße vor mir, ebenfalls in ein ganz herrliches, klerikales Gewand gekleidet. Und es kam über meine Lippen, ich wollte ja den Vorsitzenden des ganzen Unternehmens sehen. Und ich bin wirklich erschrocken und sagte dann zu ihm, du bist doch der Satan. Das habe ich so über meine Lippen gebracht und zwar zweimal. Und dann wandte ich mich um und sagte nur, hier gehöre ich nicht her. Ich sah, wie die Pressefotografen, die Kameras liefen, ein Volksauflauf war da, aber ich bin der ganzen Sache entkommen. Es gibt ein Volk Gottes auf Erden, die nicht dazu bestimmt sind oder das nicht dazu bestimmt ist, den breiten Weg mit der Masse zu gehen, sondern dem Herrn treu zu bleiben. Aber es könnte passieren, dass in Kürze ein Druck ausgeübt wird, dass alle diejenigen, die noch nicht da so mitmachen, dass sie zunächst mit sanfter Gewalt da so eingereiht werden möchten, um, wie gesagt, das waren schöne Kleider da. Richtig, also kein Dorfpriester, sondern schon in das Gewand eines Bischofs, würde ich sagen. Aber, wie gesagt, wir sind dazu nicht bestimmt. Gott hat Vorsorge getroffen, dass wir die Dinge durchschauen, dass wir es einordnen können, und wissen, dass er eine Gemeinde hat, die aus dieser Sache herausgerufen worden ist, um keinen Anteil an den Sünden, die sich bis an den Himmel aufgetürmt haben, zu bekommen, sondern Anteil an dem zu haben, was Gott abschließend in seiner Gemeinde tut. Wahrscheinlich war das nur eine Warnung, um darauf hinzuweisen, was in Kürze geschehen kann, ehe der Druck mit nicht verkaufen und kaufen ausgeübt wird, wird sicherlich manche diplomatische Geste noch getan werden, um so die letzten Abtrünnigen da hineinzuholen. Wir als Gemeinde des lebendigen Gottes haben Jesus Christus als unseren Herrn erkannt. Wir sind dazu bestimmt worden, Zeugnis für die Wahrheit abzulegen, und wir sind ein Teil dessen, was Gott jetzt tut, und gehören zur Gemeinde Jesu Christi und nicht in das antichristliche System. Ihr müsst uns darin schon verstehen. Es macht uns keinen Spaß, über die Gegenseite zu sprechen oder sie in das rechte Licht zu rücken, damit gesehen wird, was die Sache eigentlich ist. Am liebsten würden doch auch wir nur einfach das Evangelium verkündigen und alles andere stehen lassen. Aber wir leben in einer ernsten Zeit, in einem prophetischen Zeitalter, in einer Zeit, in der all diese Dinge, die eben mit biblischer Prophetie zu tun haben, ebenfalls in die Verkündigung mit einbezogen werden, damit Belehrung, ja, dass alles das, worauf es jetzt ankommt, dem Volke Gottes von der Schrift her beleuchtet wird, damit auch wir unseren Stand vor Gott im Worte einnehmen können. Wie eben schon gesagt, Spaß macht es uns nicht. Schön wäre es, wenn wir doch zumindest mit einigen mitgehen könnten, ohne uns der Kritik auszusetzen. Aber die Wahl haben nicht wir getroffen. Gott hat es so bestimmt und dabei soll es bleiben bis ans Ende. Ich möchte noch ein Wort lesen aus Jeremia 23, das ich mit aufgeschlagen hatte, als wir aus Kapitel 24 gelesen haben. Jeremia 23 von Vers 16. Jeremia 23 von Vers 16. So hat der Herr der Heerscharen gesprochen. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie machen euch nur Wind vor. Selbst ersonnene Gesichte verkündigen sie euch ohne den Auftrag des Herrn. Sie sagen immer da zu denen, die mich verachten. Höret, höret gut zu. Sie sagen immer da zu denen, die mich verachten. Der Herr hat verheißen, es wird euch wohl ergehen. Gott spricht ja gar nicht zu denen, die ihn verachten. Zu wem spricht Gott? Zu denen, die Ehrfurcht haben vor seinem Wort, die bereit sind aufzunehmen, was er redet, und Korrektur an sich vorzunehmen. Aber die falschen Propheten, die sagen ja, so spricht der Herr, es geht alles in Ordnung, ihr habt überhaupt nichts zu fürchten. Und dann lesen wir weiter, und zu allen, die im Starrsinn ihres Herzens dahin wandeln, sagen sie, euch wird kein Unheil widerfahren. Man muss sich vorstellen, dass Menschen, deren Herzen verhärtet sind, die im Starrsinn ihrer eigenen Herzen und Gedanken Gott trotzen, und da wird auch fleißig geweissagt, euch wird kein Unheil treffen, alles ist herrlich und in Freuden. Und jetzt kommt die Erklärung, und zwar in Vers 18. Denn wer hat im Ratskreise des Herrn gestanden, dass er ihn gesehen und sein Wort gehört hätte. Und sein Wort gehört hätte. Nicht eine selbstgesonnene Sache fabriziert, sondern sein Wort gehört hätte. Wer hat sein Wort erlauscht und gehört? Wisset wohl, ein Sturmwind des Herrn, sein Grimm bricht los und wirbelnde Winds braut, die auf das Haupt der Gottlosen niederfährt. Wir lesen noch ein paar Verse weiter. Nicht nachlassen wird der lodende Zorn des Herrn, bis er's vollbracht, und die Gedanken seines Herzens vollführt hat. Am Ende der Tage werdet ihr das schon klar erkennen. Amen. Warum am Ende der Tage? Weil er es am Ende der Tage tun wird. Es hängt zusammen mit der Herausrufung, Zubereitung und Vollendung, die ja am Ende der Tage vor sich geht. Und wenn ihr es genau wissen wollt, dies sind die Tage, von denen die Propheten gesprochen haben. Wir leben am Ende der Tage, in denen Gott wieder handelt. Das mag man vielleicht nicht so mit bloßem Auge sehen, aber wir haben schon erkannt, dass Gott am Werk ist, gemäß seinen Worten und seinen Verheißungen, die er geschenkt hat. Was mich, und das möchte ich schon jetzt sagen, über die Maßen erfreut, ist der Tatbestand, dass Gott der Herr sich in unserer Generation so herabgeneigt hat in der Wolken- und Feuersäule, um seine Gegenwart, sein Interesse an seinem Volke, um uns kundzutun, dass er es ist, der da wirkt, auch wenn er verschiedene Männer dazu gebrauchte, in der gesamten Vergangenheit bis in unsere Tage hinein, die Propheten waren und bestimmte Aufträge zu tun hatten, aber der Wirkende ist Gott selber. Stellt euch vor, das wäre nicht geschehen in unserer Generation. Und ich hoffe wirklich, dass alle, die heute hier sind, glauben können, auch wenn sie es zum ersten Mal hören, dass wir mit offener Bibel vor dem Angesicht des lebendigen Gottes doch nur die Wahrheit sagen. Und würden Menschen uns nicht glauben wollen, das wäre ja verständlich, denn es steht ja immerhin noch geschrieben, dass jeder Mensch ein Lügner sei und Gott allein wahrhaftig. So steht's ja geschrieben und so ist es auch. Aber wir legen ja nicht Zeugnis ab von dem, was Menschen getan haben, sondern von dem, was Gott getan hat. Und weil Gott es getan hat, wird keiner vor ihm bestehen können, der daran vorbeigehen möchte. Wer an dem vorbeigeht, was Gott getan hat, der geht an Gott vorbei. Und da gibt es keinen anderen Weg, der zum Ziel führen könnte. Es ist dann nur der eigene Weg, der ins Verderben führt. Also, wir kommen gleich noch darauf zurück, so Gott will. Jetzt heißt es hier in Vers 21, ich habe diese Propheten nicht gesandt, und doch haben sie es eilig. Ich habe ihnen keinen Auftrag gegeben, und doch weissagen sie. Und jetzt kommt diese endgültige Erklärung in Vers 22. Hätten sie wirklich in meinem Ratskreise gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte verkündigen und es von seinem bösen Wandel und seinem gottlosen Tun abbringen. Dann würden sie nicht kommen und den Leuten etwas vormachen, als haben sie eine besondere Verbindung zu Gott, würden Weissagen und andere Gaben betätigen, wenn sie wirklich von Gott gesandt wurden, dann werden sie das Wort Gottes verkündigen, um so nicht durch fromme Sprüche das Volk auf ihren eigenen Wegen zu belassen und darin zu bestärken. Ein Beispiel. Wir haben es ja jetzt auch mitbekommen in der charismatischen oder in den charismatischen Versammlungen in Österreich, wie das vor sich geht. Es wird geweissagt, man meint, die Leute haben alles in den Ärmeln und schütteln es nur so raus. Ich bin in eurer Mitte und ich segne euch, und man meint tatsächlich, der ganze Himmel hat sich geneigt. Und wenn man dann über die Versammlung schaut, Frauen direkt aus der Welt angemalt bis zum geht nicht mehr, mit langen oder anderen Hosen und so weiter, von Gottes Furcht überhaupt keine Spur, alle gehen ihre eigenen Wege, und dann, so spricht der Herr, ich bin in eurer Mitte. Nein, so spricht mein Herr nicht. Mein Herr spricht in seinen Worten: Sie haben geweissagt ohne meinen Auftrag, haben selbst ersonnene Dinge verkündigt, um so das Volk in ihren eigenen Wegen zu bestärken. Die Leute gehen alle nach Hause und meinen, die ganze Welt ist für sie in Ordnung. Sie ist nicht in Ordnung. Und wann wird es aufgedeckt? Wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Denn diese Sprüche haben bis jetzt noch keinem geholfen. Im Gegenteil, so wie hier geschrieben steht, so ist das. Sie haben das Volk dadurch in ihren eigenen Wegen bestärkt. Habt ihr das begriffen? Natürlich ist das so. Aber Gott will es so nicht haben. Er möchte, dass die Menschen in ihren eigenen Wegen nicht noch berieselt werden und bestärkt werden mit frommen Sprüchen, als kämen sie von Gott, sondern dass das Wort des Herrn in ihre Mitte gestellt werde und eine göttliche Entscheidung herbeigeführt wird unter der Leitung des Heiligen Geistes. In wie viele Richtungen soll Gott denn gehen? Wem soll er sich alles anschließen? Was soll er alles für richtig erklären? Lasst alle Dinge rechts und links stehen und glaubet, wie die Schrift gesagt hat. Denn für immer wird Gott der Gott seines Wortes bleiben. Gott ist an sein Wort gebunden und wird es erfüllen. Hätten sie wirklich in meinem Ratskreise gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte verkündigen und es von seinem bösen Wandeln und seinem gottlosen Tun abbringen und, wie vorher schon gelesen, nicht noch bestärken. Ich möchte diesen Vergleich nicht gerne bringen, aber er passt doch sehr gut. Es gab in unserer Generation tatsächlich viele Männer, die auftraten. Die haben sehr viel zu sagen gehabt und haben alle Glaubensgemeinschaften in dem, was sie lehrten, bestärkt. Ihnen gesagt, ihr könnt bleiben, wo ihr seid und wie ihr seid. Seid nur treu und dient dem Herrn so. Aber dann gab es einen Mann, der nicht gesagt hat, ihr könnt bleiben und glauben und lehren, was ihr wollt. Ein Mann von Gott gesandt mit dem Worte Gottes, das auf den Leuchter gestellt werden musste. Und alle, die aus Gott sind, hören das Wort Gottes und nehmen es dankbar auf. Damit verherrlichen wir keinen Menschen. Wir respektieren göttliche Entscheidungen und sind dankbar, dass es so gekommen ist und dass dieses Wort, wir nennen es ja das geoffenbarte Wort, dass dieses Wort zu uns gedrungen. Und wisst ihr, es war ja diese göttliche Botschaft, die uns dazu brachte, die Absonderung und Herausrufung überhaupt zu begreifen und deren Notwendigkeit einzusehen. Haben wir das auch begriffen jetzt? Natürlich, sonst hätten wir ja gar nicht gewusst, worum es geht. Also eine Herausrufung und eine Übereinstimmung mit dem gesamten Worte Gottes von Mose bis hin zur Offenbarung. Und ich glaube, dass keiner von uns Mühe damit hat, zu glauben, was der Sündenfall war und all die anderen Dinge, die Geheimnisse, die Gott aus seinem Worte kundgetan hat. Wir geben zu, manches war schwer verständlich für den Verstand. Aber seitdem Gott Offenbarung durch den Geist gegeben hat, sehen wir die Dinge auch dann, wenn wir sie nicht so deutlich mit unseren Worten erklären können. Gott sei gedankt, dass er uns das Vorrecht geschenkt hat, in diesen Tagen das wahre Wort Gottes, so wie es einmal frisch vom Thron kam und den Propheten und Aposteln zuteil wurde, jetzt frisch vom Thron durch denselben Geist neu geoffenbart, neu beleuchtet und in die richtigen Zusammenhänge gebracht wurde. Das alles hat Gott aus Gnaden getan. Kommen wir zu Josua zurück, zum ersten Kapitel. Denn die Herausführung unter Mose und die Einführung unter Josua haben sicherlich eine Bedeutung auch für uns in diesen Tagen. Josua Kapitel 1 von Vers 5. Niemand soll vor dir standhalten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dir meine Hilfe nicht entziehen und dich nicht verlassen. Eine herrliche Zusage. Wir haben gestern Abend ja Vers 2 gelesen, wo der Herr die einzige Todesanzeige, die man so findet, gegeben hat. Josua 1, Vers 2, spricht der Herr, unser Gott, mein Knecht Mose ist tot. Das war, wie gesagt, keine angenehme Sache für ganz Israel, auch nicht für Josua, sicher auch nicht für Kaleb und für alle, die zum Volke Gottes gehören. Wenn solche Männer Gottes heimgehen, dann ist das ein großer Verlust für die gesamte Gemeinde. Aber Gott hat immer einen Weg gehabt. Er hat nicht aufgehört mit der Hinwegnahme eines seiner Boten. Er hat immer fortgesetzt. Denken wir in diesem Fall, als er Elia nahm. Schon war ein Elisa da und das Werk konnte fortgesetzt werden. Gott kommt in keine Notlage, in der er nicht mehr weiter wüsste. Und wir wissen, der Elisa hat ja die 12 Jochochsen geschlachtet. Und das geschah, damit er nie wieder zurückgehen könnte, wohin oder woher er gekommen ist. Es war nicht mehr möglich. Für ihn waren alle Brücken abgebrochen. Er hatte mit allem abgerechnet, alles als Opfer dargebracht und stand Gott dem Herrn zur Verfügung. Und auch da mag jemand ein bisschen lächeln, wenn er im Worte Gottes liest, dass der Elisa hinter dem Elia hinterhergegangen ist. Dann hätten sie schon wieder gesagt, ach du liebe Güte, der läuft da einem Menschen nach. Ihr wisst ja, die Leute denken immer menschlich. Und sie meinen, andere irren sich, dabei sind sie selber im Irrtum. Elia wusste, was zu geschehen hat Und Elisa hat es auch erkannt. Selbst als Elia sagte, bleibe hier, hat er nicht gehorcht. Er ging weiter und weiter, bis er es erlebte, dass Elia vor ihm hinaufgenommen wurde. Er ging den ganzen Weg bis ans Ende. Er blieb nicht in Bethel und nicht in Gilgal. Er ging bis zum Jordan. Jordan bedeutet ja Tod, Scheidung, hinein. Und was geschah? Er durfte ein doppeltes Maß empfangen. Wir laufen nicht einem Menschen nach, auch keinem Propheten. Wir sind Nachfolger Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers. Aber wir danken Gott von ganzem Herzen, dass das Wort auch in unseren Tagen neu auf den Leuchter gestellt wurde. Hat Mose das Wort Gottes, halte ich mich an ihn. Hat es Josua, halte ich mich an ihn. Hat es Elia, halte ich mich an ihn. Ich möchte dort sein, wo Gott handelt und wandelt. Ich möchte da sein, wo Gott etwas tut. Nicht da, wo philosophiert wird. Die Philosophen lassen wir mal gern beiseite und kommen zum Herrn, um Anteil an dem zu bekommen, was er tut. Noch einmal sei es gesagt, irdisch sah es doch nun wirklich so aus, als dass dieser Elisa, der den Ochsen vorher nachgelaufen ist, und jetzt läuft einem Propheten nach. Das hätte man zum Spott sagen können. Vorher lief er hinter den Ochsen her und jetzt läuft er hinter diesem Manne her. Wohl all denen, die aufhören, hinter manchen Ochsen hinterherzulaufen und dahin gehen, wo das Wort Gottes wirklich zu finden ist. Aber dazu ist notwendig, alle Brücken abzubrechen, ein Opfer darzubringen, um das, was uns zurückziehen könnte, nicht existent zu machen. Asche war übrig geblieben. Kein Ochse und kein Geschirr. Und deshalb auch kein Nachlaufen mehr hinter den Ochsen. Aber Gott hat es einfach so gefügt. Er gab ihm ins Herz, das so zu tun, damit die Entscheidung wirklich völlig ist und nie mehr wieder revidiert werden kann. Wie oft hinken wir noch auf beiden Seiten? Erst dann, wenn die völlige Entscheidung getroffen und alles hinter Ochsen herlaufen ein Ende genommen hat und wir begriffen haben, dass Gott in unseren Tagen gemäß seinem Worte zu wirken begonnen hat und das angefangene Werk auch vollenden wird. Erst dann und damit verbunden müssen wir ein ganzes Opfer bringen, um nie mehr wieder zurückzukönnen. Manchmal sagen die Leute, ja gut, ich probiere mal, ich komme mal zu euch und dann werde ich sehen, wie es mir gefallen wird. Wer zu uns kommt, kann gleich wegbleiben. Wer aber zum Herrn kommt, um des Wortes willen, der komme und bleibe und nehme das Wort Gottes in sich auf. Wir sind ja auch nicht zu uns gekommen. Wir sind zum Herrn gekommen, dank sei dem lebendigen Gott dafür. Ich meine, die Zeit ist da, dass auch wir diese Dinge sehr klar erkennen, ein ganzes Opfer darbringen, unsere Leiber auf den Altar Gottes legen und sagen, Herr, mit mir kannst du rechnen. Nicht mehr auf beiden Seiten, nicht mehr wie Israel seinerzeit auch gesagt hat, lasst uns nach Ägypten zu unseren Knoblauch-Mahlzeiten zurückkehren. Knoblauch hat noch nie gut gerochen, auch wenn es manchmal gut tut. Aber nicht mehr zurück. Wohin zurück? Da, wo Gott uns rausgerufen hat, das sei ferne. Gott hat herausgerufen, um hineinzuführen, nicht um zurückzuschicken. Nein, aber es gab viel Pöbelvolk, wie die Heilige Schrift sagt, und sie haben Unruhe unter dem Volke Gottes gestiftet und so sind manche mitgerissen worden. Josua 1, Vers 5. Niemand soll vor dir standhalten können, solange du lebst. Ging es hier um einen Mann? Doch bitte nicht. Aber es ging um das Wort Gottes. das in die Bundeslade gelegt worden ist. Es ging darum, dass Gott einen Bund geschlossen hatte, darum, dass Gott Verheißungen gegeben hatte. Und hier schaltete und waltete Gott, auch wenn er ab und zu einen Propheten oder irgendjemanden vorgeschoben hat, wie Mose. Gott sagte, ich bin herabgekommen, das Volk zu befreien, doch ich sende dich. Gott sendet seine Knechte früh und spät. Er selber aber ist es, der herausführt und der auch damals seine mächtige Rechte mit Mose ziehen ließ, damit das alles geschehen konnte. Ich werde mit dir sein, wie ich mit Mose gewesen bin. Ich will dir meine Hilfe nicht entziehen und dich nicht verlassen. Jetzt kommt, und das müssen wir uns alle ein wenig vor Augen führen, der Trost für Josua. Sei mutig und stark. Mose war tot. Wie soll es weitergehen? Herr, wie soll es weitergehen? Was soll mit dem Volke geschehen? Was ist der nächste Schritt, der getan werden soll? Herr, Herr. Und wir sehen, dass Gott treu ist. Er sagt, sei mutig und stark. In solchen Augenblicken kann man sehr schnell entmutigt sein. Glaubt ihr das? Der Prophet, der größte Prophet, den das Alte Testament kannte, ist genommen. Keine Feuersäule mehr, keine Wolkensäule mehr, keine Antwort mehr, wie es vorher war, am Eingang zum Offenbarungszelt, zur Stiftshütte, als die Wolke sich neigte und der Herr von Angesicht zu Angesicht mit Mose sprach. Das alles war jetzt vorbei. Herr, wie soll's weitergehen? Dass auch dem Josua in dem Moment Mut zugesprochen werden musste, können wir sehr gut verstehen. Denn auch er war nur ein Mensch, wie wir es sind. Und David ruft an einer Stelle aus, um Trost war mir sehr bange. Auch Knechte Gottes brauchen Mut und Trost in allen Lagen. Und besonders dann, wenn sie eine direkte Verantwortung tragen, die mit dem Volke Gottes verbunden ist. Und ich glaube, dass wir uns dieser Aufgabe bewusst geworden sind. Hier heißt es, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, dessen Verleihung ich ihren Vätern zugeschworen habe. Es ging da nicht mehr um Verheißungen, sondern um die Besitznahme des Verheißenen, um das Antreten des Erbes in dem verheißenen Lande. Und ich glaube, dass wir es als Gemeinde, als herausgerufene Gemeinde, jetzt begreifen müssen, worum es geht. Nicht ein weiteres Verzögern und Hinausschieben der gegebenen Verheißungen, sondern in den Besitz aller Dinge zu kommen, wie Bruder Brenhem in einer Predigt gesprochen hat, im Besitz aller Dinge, die Gott uns verheißen hat. An Abraham wird uns ja das Beispiel des Glaubens vor Augen geführt. Er hoffte und glaubte da, wo nichts zu hoffen und zu glauben gewesen wäre. Und warum glaubte er? Weil Gott ihm die Verheißung gegeben hatte. Sein Glaube war in der Verheißung Gottes verankert. Und Gottes Wort steht so fest wie der Himmel. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht sein Wort. Wir als Gemeinde, als herausgerufene Gemeinde, als die Ekklesia, als die bevorzugte, bevorrechtigte Gottes, als Auserwählte und Geliebte in dieser letzten Generation, dürfen dem Herrn im Glauben zutrauen, dass er imstande ist, wirklich alles zu tun, was er verheißen hat. Er hat nicht nur Mose gesagt, ich werde mit dir sein, sondern auch zur Zeit Josuas war der Herr mit seinem Volke. Und es sollte ausgeteilt werden. Die Leute sollten nicht mehr weiter sagen, ja, der Herr hat verheißen. Sie sollten in den Besitz des Verheißenen gelangen. Haben wir das begriffen? Wollen wir Gott Glauben schenken in diesen Tagen? Und wenn es noch ein wenig auf sich warten lässt, dann bitte nicht in Ungeduld verfallen oder in Zweifel geraten, sondern einfach im Glauben freudig dem Herrn danken. Denn wir wissen es ja in unseren Herzen, dass Gott hundertprozentig ausführen und vollenden wird, was er verheißen und sich vorgenommen hat. Könnt ihr Amen sagen? Von ganzem Herzen. Es geht nicht anders. Und Gott wird, wie in den Tagen Josuas, auch in unseren Tagen tatsächlich etwas tun. Und man wird sagen können, einen solchen Tag hat es vorher noch nicht gegeben. Ich rechne damit, und Gott hat es ja auch verheißen, wir können andere Bibelstellen herzlich gern hinzuziehen. Dann geht es wieder in Vers 7 weiter. Nur sei stark und fest entschlossen. Merkt ihr, wie Gott seinem Knecht unter die Arme greift? Er spricht Mut zu. Er sagt ihm, sei fest entschlossen. Sei stark. Denn die Sache, an der du stehst, ist ja nicht dein Werk. Ich werde mit dir sein, wie ich mit Mose war. Hat der Herr uns nicht verheißen, alle Tage mit uns zu sein bis ans Ende? Frage, wird er mit uns sein? Amen. So hat er es gesagt. Dabei bleibt es. Darauf können wir uns verlassen. Er wird mit uns sein bis ans Ende, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Es geht dann noch weiter. In Vers 7, nur sei stark und fest entschlossen, auf die Beobachtung aller Weisungen des Gesetzes bedacht zu sein, dass mein Knecht Mose dir zur Pflicht gemacht hat, weiche davon weder nach rechts noch nach links ab, damit du bei allen deinen Unternehmungen glücklichen Erfolg hast. Auch das ist hier auf unsere Zeit bezogen, sehr, sehr wichtig. Ihr wisst ja, es steht geschrieben, dass alle Schrift von Gott eingegeben wurde und nützlich ist zur Belehrung und so weiter, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Aber diese Mahnung hier, die Worte und die Weisungen, das Gesetz und alles, was Gott Mose gab, das hat Mose oder der Herr selber dann dem Josua zur Pflicht gemacht. Er sollte weder nach links noch nach rechts abweichen. Er sollte bei dem Originalwort Gottes bleiben. Nicht nach rechts, nicht nach links, nicht deuten, nicht eigene Auslegungen bringen. Er sollte mit dem Originalwort bleiben, das durch Offenbarung aus Gnaden geschenkt wurde. Ich weiß und sage es hier mit aufrichtigem Herzen. Es ist doch nicht das Verdienst eines Menschen, wenn er im Worte Gottes bleibt. Das ist Gottes Tun. Da handelt Gott, der Herr, und nicht ein Mensch. Wären nicht auch wir nach allen Richtungen, nach vielen Winden der Lehre, speziell wenn sie aus den USA kamen, die ja dann schon von vornherein ein besonderes Gütesiegel mit sich getragen haben schienen? Uns ist das gleich, Ob die Dinge aus den USA und aus der Sowjetunion kommen oder von sonst wo. Und welch ein Gütesiegel sie tragen auch. Für uns gilt nur das Wort, das von Gott gekommen ist und uns aus berufenem Munde durch Offenbarung verkündigt worden ist. Und wir haben keine Notwendigkeit, nach weiteren Dingen zu suchen. Das ist immer die große Not. Und das sage ich nicht aus Überheblichkeit, das sage ich um der Wahrheit willen. Nur wer das, was Gott geredet und geschenkt hat, nicht erkannt hat und es ihm nicht zur Offenbarung geworden ist, der sucht hier und der läuft da und der läuft da, um immer etwas Neues zu finden. Ja, was Neues finden? Was irgendjemand aus dem Ärmel schüttelt? Das brauche ich nicht. Darauf kann ich verzichten. Das Wort unseres Gottes ist uns wirklich geoffenbart worden. Und wir haben eine lebendige Bibel, weil wir einen lebendigen Gott haben. Und der lebendige Gott hat sich in unseren Tagen als der Lebendige offenbart. Wer noch einen Wind der Lehre hier und dem anderen dort nachläuft, der hat die biblischen Lehren, wie sie uns aus berufenem Munde verkündigt wurden, noch gar nicht in sich aufgenommen. Deshalb das Herumrennen. Genauso ist es mit speziellen Offenbarungen. Wer die wirkliche Offenbarung Jesu Christi empfangen hat, so dass sie ihm zur Offenbarung geworden ist, der hat es doch schon. Der läuft doch nicht herum. Wer gefunden hat, der sucht doch nicht mehr. Und da denke ich an das Wort im Alten Testament. Suchet den Herrn, geht nicht nach Bethel und nicht nach Gilgal oder sonst wohin, sondern suchet den Herrn. Und wer den Herrn sucht, der findet ihn, zumindest wenn er ihn von ganzem Herzen sucht. Und wer den Herrn gefunden hat, der hat eine Goldgrube gefunden. Der hat alles gefunden, was mit der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus zusammenhängt und verbunden ist. Und so werden wir mit Gott, dem Herrn, verbunden und sind doch nicht Menschen, die da kopflos durch die Lande laufen, nur weil irgendjemand meint, etwas Neues als Offenbarung darbringen zu müssen. Wie viel ist schon verkündigt worden. Gott sei Dank, dass wir bei dem Originalwort bleiben dürfen. So wie Gott dem Josua zur Pflicht gemacht hat, alle die Verordnungen, all die Weisungen, das gesamte Gesetz und was dazu gehörte, zu beobachten und darin zu bleiben, so hat Gott uns dazu bestimmt, das ganze Alte und Neue Testament, alle Weisungen, Lehren und Verordnungen, alle Offenbarungen, alles, was im Worte Gottes ist, aufzunehmen und von ganzem Herzen zu glauben und darin gefestigt zu werden und zu bleiben bis ans Ende. Wir lassen uns durch niemand und durch nichts in Unruhe versetzen. Denn wir sind in Gott zur Ruhe gekommen durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Wir lesen hier nochmal Vers 7. Nur sei stark und fest entschlossen, auf die Beobachtung aller Weisungen des Gesetzes bedacht zu sein, das mein Knecht Mose dir zur Pflicht gemacht hat. Weiche davon weder nach rechts noch nach links ab, damit du bei allen Unternehmungen glücklichen Erfolg hast. Das ist die Bedingung. Vom Erfolg gekrönt wird nur die auserwählte Schar sein, die in den Schranken des Wortes geblieben ist. Denn nur was mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, kann der Herr zur Vollendung bringen. Eine Vermischung von Menschen, Wort und Gottes Wort kann der Herr sich nicht leisten. Die Zeit der Vermischung ist vorbei. Denkt an die Tage Esras, Nehemias, Zerubabels, als das Volk Israel aus der 70-jährigen Gefangenschaft zurückkehrte, um den Tempel des Herrn neu aufzubauen. Da musste alles Mischvolk ausgesondert werden. Da wurden klare Verhältnisse geschaffen in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Als andere kamen und mitarbeiten, sogar mithelfen wollten, haben die Brüder gesagt, nein, das machen wir, ihr habt keinen Anteil daran. Manche möchten auch helfen beim Bau, um nachher bei der Zerstörung dabei zu sein. Es gibt verschiedene Leute, die sich einmischen und aus verschiedenen Beweggründen dabei sein wollen. Gott gestattet am Ende keine Vermischung mehr. Der klaren und wahren Offenbarung des Wortes und der wirklich gründlichen Belehrung der Heiligen Schrift, die musste ja vorausgehen, aber ihr muss nun das Gleiche innerhalb der Gemeinde folgen. Nicht mehr Vermischung, sondern völlige Klarheit und Wahrheit in allen Dingen, so wie es Gott in seinem Worte gesagt und wie es jetzt auch zum Abschluss gebracht wird. Noch im gleichen Josua, die Stelle hier, ja vielleicht Vers 9, ich habe dir also zur Pflicht gemacht, sei stark und entschlossen, habe keine Angst und verzage nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, bei allem, was du unternimmst. Ja, was hatte Josua denn zu unternehmen? Hatte er eigene Unternehmen? Nein, er stand im Auftrage Gottes, um in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt im Namen des Herrn gemäß dem verheißenen Worte mit dem Volke Gottes, dem Bundesvolke, eben in das Land der Verheißung hinüberzugehen. Aber merkt ihr immer wieder die Ermutigung, sei stark und fest entschlossen. Sei mutig und sei stark. Immer wieder diese Worte der Ermutigung. Sie tun mir wohl. Denn auch Knechte Gottes sind manchmal niedergeschlagen. Sie fragen sich, wie soll es weitergehen, Herr? Und dann die Antwort, sei stark, sei mutig, sei fest entschlossen. Und wenn eine solche Bemerkung aus dem Munde des Herrn kommt, dann kommt Kraft in uns hinein. Neues Vertrauen, neue Zuversicht zum Herrn. Denn wir wissen ja, dass es seine Sache ist, an der wir stehen. Ich habe dir also zur Pflicht gemacht, sei stark und fest entschlossen. Gott hat Josua in diesem Fall, in die Pflicht genommen. Nicht nur in die Pflicht, das alles, was er Mose geschenkt hatte, zu bewahren, zu beherzigen, zu lehren und dem Volke vorzuhalten. Gott hat ihn in die Pflicht genommen, entschlossen zu sein, stark zu sein, um vorwärts zu gehen. Und er sagte, habe keine Angst und verzage nicht. Und warum nicht? Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, bei allem, was du unternimmst. Und was hatte er zu unternehmen? Nur gemäß dem Plan Gottes, in das Land der Verheißung hinüberzugehen. Sein Unternehmen war das Unternehmen Gottes. Seine Wege, die Wege Gottes. Seine Entscheidungen, die Entscheidungen Gottes. Er war unter das Volk Gottes mit einem göttlichen Auftrag gestellt worden. Und dann, ich habe dir also zur Pflicht gemacht, sei stark und entschlossen. Habe keine Angst und verzage nicht. Sei stark und fest entschlossen, denn der Herr ist mit dir. Habt ihr es alle mitgelesen? Denn der Herr ist mit dir, dein Gott bei allem, was du unternimmst. Er konnte ja nur das unternehmen, was im Plan Gottes war. Und deshalb konnte Gott mit ihm sein. Ihr Lieben, wir wollen uns nicht überheben, aber dankbar anerkennen und sagen, wir möchten nur im Plan Gottes erfunden werden, um die Gewissheit zu haben, dass er um seines Wortes willen mit uns sein kann. Er war nicht um Josuas willen mit Josua, sondern um des Wortes willen, dass Josua anvertraut worden war. Und schlussendlich ging es weder um Mose noch um Josua, sondern um das gesamte herausgeführte Volk Gottes, um es gemäß der Verheißung in das Land, das ja Abraham zugesagt wurde, kommen zu lassen, um das Erbe anzutreten. Genauso ist es heute. Es geht nicht um Bruder Brenn. Und da könnte man heute beinahe sagen, wie damals, ich kann mich gut daran erinnern, war es der 5. oder 6. Januar 1966, als der Anruf aus den USA kam, William Brenham ist tot. Hier sagte Gott, mein Knecht Mose ist tot. Ja, was löst das aus? Eine ganze Welt bricht zusammen. Ein Mann Gottes ist nicht mehr. Durch wen soll Gott reden? Durch wen soll er wirken? Wie soll es weitergehen? Und schon kann der Mut schwinden. Aber seht, Gott ist nicht tot. Es heißt ja von den Knechten Gottes in Psalm 82, ihr seid alle Götter, aber wie Menschen sollt ihr sterben. Auch Männer Gottes sind Menschen und sie müssen sterben, wenn ihre Zeit gekommen ist. Gott aber lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und deshalb ist sein Plan ununterbrochen fortgesetzt worden. Wir leben in der Zeit, in der alle vorher gegebenen Verheißungen ihre Erfüllung und Verwirklichung finden. Könnt ihr dabei froh werden? Könnt ihr es wirklich von ganzem Herzen glauben, dass wir jetzt in dem letzten Teil der göttlichen Heilsgeschichte sind, vor der Wiederkunft Jesu Christi? Könnt ihr glauben, dass die Herausführung doch nur dann einen Sinn haben kann, wenn wir in das Land der Verheißung eingeführt werden und in den Besitz aller Dinge durch eine göttliche Wiedererstattung, die er verheißen hat, gelangen? Erst dann ist Gottes Wort als wahr in unserer Mitte bestätigt worden. Und da mögen alle, die ein Ohr haben, hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Es war in der Tat nicht ein William Branham oder andere, die ihr Programm präsentiert haben, sondern Gott hat sie genutzt, damit sein Plan der Menschheit kund werde. Wir sollten erwachen. Und wie ich schon vorhin sagte, mit dem Manne, der dem Elia folgte, mit dem Elisa, er musste abbrechen. Es mag Stationen geben, durch die auch wir zu gehen haben, die wir die prophetische Botschaft hörten. Aber wenn man uns sagen will, hier sind Prophetenjünger, an einer Stätte waren sogar Prophetenschüler, die kamen und haben geweissagt, weißt du, dass dein Herr über deinem Haupte hinaufgenommen wird und so weiter? Auch da sollte er bleiben, wo geweissagt wurde. Er blieb nicht. Er ließ die Prophetenschüler zurück und er ging mit dem, der das Wort der Stunde hatte. Ihr Lieben, darauf kommt es an. Und es war keine Nachfolge eines Menschen. Schaut, auch diese Prüfung, wie sie mir ebenso ins Herz gelegt wird, war ja eine der schwersten. Da wurde geweissagt auf diesem Wege. Da wurde Halt gemacht und geweissagt. Dieser Mann Gottes, der alle Brücken hinter sich abgebrochen hatte, der blieb auch da nicht stehen, wo geweissagt wurde. Er ging weiter, bis das Ziel erreicht wurde. Er hatte nämlich eine Verheißung. Wenn du siehst, wie der Herr mich hinaufnimmt, dann soll dir ein doppeltes Maß zuteil werden. Wie kann er da zurückbleiben und dann irgendwo sehen, was geschieht? Nein, marsch und dem Herrn gefolgt, ganz gleich wie ihn er sendet, bis wir miterleben, was Gott verheißen hat. Und wir sagen's im Glauben, dass der Herr ja alle Dinge geordnet tut, auch in diesen Tagen. Für manche Menschen mag es ein Durcheinander sein, für die wahrhaft Gläubigen nicht. Mitten in allen Deutungen und Richtungen und Auslegungen, wie gerade der Wind wehen mag, gibt es eine Schar, die gegründet ist im Worte Gottes, die das Haus nicht auf Sand gebaut, sondern auf den Felsen. Eine Schar, die weiß, an wen sie glaubt, die seine Stimme gehört, sein Wort aufgenommen hat und ein Teil seines Tuns in diesen Tagen ist. Und nochmal sei es gesagt, Gott kann nicht in viele verschiedene Richtungen gehen. Er hat immer eine Hauptrichtung gehabt, mit der er ging. Und alle, die mit ihm gehen wollten, hatten sich an die Richtung zu halten, die er bestimmt hatte. Und alle anderen Richtungen mussten verlassen werden. Möge Gott uns helfen. Und auch das sage ich vielleicht sogar mit Absicht. Aber ich sage es vor dem lebendigen Gott. Aus Gnaden hat der Herr uns im Gleichgewicht erhalten, auf dem schmalen Wege, der zum Leben führt, ohne nach rechts oder links abweichen zu müssen oder zu wollen. Wir sind in dem geblieben, was Gott uns geoffenbart und durch die prophetische Botschaft anvertraut hat. Dabei soll es bis ans Ende bleiben und dabei wird es bis ans Ende bleiben. Amen. Ihr wisst, es wird nicht gelingen, irgendein Talar umzuhängen. Nein, das Wort des Herrn ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt hindurch. Sagt mir doch einmal, und auch dem Herrn. Hört ihr Gottes Wort gern? Hat euch Gottes Wort etwas zu sagen? Seid ihr damit einverstanden? Ist ein Ja in eurem Herzen? Habt ihr die göttliche Richtung begriffen? Seid ihr einbezogen in diese göttliche Richtung? O der Herr, schenke uns allen Gnade, dass wir alle neuen Mut fassen, nicht verzagen, sondern glauben, wie die Schrift gesagt hat, in dem Wissen, er, der begonnen hat, er wird ja auch vollenden auf den Tag seiner glorreichen Wiederkunft. Und die steht sehr, sehr nahe bevor. Nur seine göttliche Richtung wird das Ziel erreichen. Und diesen Anspruch stellen wir nicht aus uns selbst, wie Josua und Mose und kein Prophet ihn auf sich bezogen stellen konnte. Wir bezeugen lediglich, Gnade vor Gott gefunden zu haben und uns einordnen zu lassen in das göttliche Tun gemäß den Worte und den Verheißungen in unseren Tagen. Wir haben Respekt vor Gott, Ehrfurcht vor seinen Worten, vor allen Entscheidungen, die er trifft und vor all seinem Tun, das er sich vorgenommen und wie schon gesagt, in unseren Tagen zum Abschluss bringt. Mögen doch alle, auch diejenigen, die an diesem Wochenende zum ersten Mal in unserer Mitte sein, vom Wort erfasst werden, vom Geist Gottes überführt werden und wissen, dass Gott gegenwärtig ist und dass er durch sein Wort zu uns gesprochen hat. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir zu hören, aufzunehmen und zu glauben haben. Dann noch das letzte Wort. Es soll nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Auch heute, an diesem Tage, wird Gottes Wort ausrichten, wozu er es gesandt hat. In all denen, die es aufgenommen, die es geglaubt und die mit der Verwirklichung der göttlichen Verheißungen rechnen. Wir werden in der weiteren Betrachtung noch sehen, dass nichts vor dem Herrn standhalten kann. Wenn er Verheißungen verwirklicht, dann fallen die Mauern Jerichos. Dann muss alles sich seinem Willen fügen. Dann ist er in seiner Souveränität tätig und wirksam. Und alles, was ihm im Wege steht, das muss eben aufgeräumt werden, damit er seinen Weg mit uns allen haben kann. Uns allen ruft der Herr zu, seid stark, seid mutig, verzaget nicht, seid fest entschlossen. Auch wenn das Ende auf sich warten lässt, haltet daran fest, es kommt gewiss und Gott wird tun, was er verheißen hat. Nur, dass wir uns auf dem Boden der göttlichen Verheißungen befinden. Denn nur so kann Gott sie an uns und durch uns zur Verwirklichung bringen. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Ich weiß, dass in diesem Gottesdienst wichtige Entscheidungen gefallen sind. Und ich weiß, dass wir uns dessen bewusst sind, dass nicht ein Mensch einen Vortrag gehalten hat, sondern Gott durch sein Wort zu uns gesprochen hat. Amen. Und dieses Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu der Herr es gesandt hat. Ihm, dem lebendigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott Moses und Josuas, dem Gott aller Propheten, dem wahren, einzigen, lebendigen Gott, sei Lobpreis und Ehre in alle Ewigkeiten. Er ist gegenwärtig, er ist in unserer Mitte. Wohl allen, die das spüren, die es glauben und ihre Herzen auftun und annehmen, was er uns auch in diesem Gottesdienst zu sagen hatte. Sein Segen sei mit uns allen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn noch gemeinsam danken. Wir neigen die Häupter, öffnen unsere Herzen vor Gott. Er ruft, er mahnt. Darf ich fragen, ob heute in diesem Gottesdienst einige sind, die wirklich angesprochen wurden, ob zum ersten Mal oder zweiten oder einem anderen Mal, aber ihr spürt, dass der Herr es ist, der eindringlich mahnt und spricht, es geht wirklich um alles. Und wenn dem so ist, dass Gottes Wort euer Herz erreicht hat, verzögert nicht länger, sondern kommt jetzt zum Herrn. Jeder Mensch muss irgendwann den Anfang machen und seine Entscheidung für Christus treffen, ihm zu folgen, sein Leben ihm zu weihen und alles, was dazu gehört. Und andere dürfen ihre Entscheidung fällen, mit dem Herrn zu gehen, ohne nach rechts oder links abzuweichen, sondern den geraden Weg Gottes zu gehen, den Hochweg der Erlösten, wie es in Jesaja 35 beschrieben wird. Während wir im stillen Gebet verharren, habt ihr den Mut, kurz die Hand zu heben und sie wieder runterzutun, wenn ihr ins Gebet eingeschlossen werden möchtet. Gott segne, Gott segne, Gott segne. Gott segne, Gott segne, Gott segne. Halleluja, Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne. Halleluja, Gott segne, Gott segne, Halleluja. Preis sei dem Herrn. Hier sehe ich den Mann, den ich in Moskau getroffen habe, aus der GSSR oder Tschechoslowakei stammend. Gott segne ihn. Ein Atomphysiker, ein Mann mit Ruf, Rang und Namen. Heute ist er hier, hebt die Hand, um sein Leben Gott zu weihen. Ihr Lieben, der Herr ist wirksam durch sein Wort und durch seinen Geist. Heute, so ihr seine Stimme höret, sagt einmal, worauf warten wir noch? Soll ein Engel vom Himmel kommen? Soll jemand von den Toten auferstehen? Der Herr ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Er sendet seine Knechte früh und spät. Und wir stehen nicht im eigenen Namen. Wir stehen hier im Namen des Herrn Jesus Christus und wir rufen, lasset euch versöhnen mit Gott. Nehmt die göttliche Botschaft auf und der Herr wird mit euch sein. Verlassen wir unsere eigenen Wege, unsere eigenen Gedanken. Kehren wir zum Herrn zurück, damit er uns heile und seine Wege wissen lasse und damit auch sein Tun offenbare. Vielleicht sind da noch junge Menschen hier, während noch alle Häupter gebeugt, alle Augen geschlossen sind, wer hat noch den Mut, die Hand zu heben? Ihr spürt, dass Gott euch ruft. Jetzt solltet ihr kommen und ja sagen, wer will noch die Hand heben, um sein Leben Gott zu weihen? Ist noch irgendjemand hier? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gott segne euch. Gelobt sei der Name des Herrn unseres Gottes. Halleluja, Halleluja, preis sei Gott. Lasst uns alle beten, wer nur beten kann. Und wer noch nicht kann, dem schenke es des Herrn. Der Herr sagt, lehre uns beten. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir. In dem teuren Namen Jesus von Nazareth für deine heilige Gegenwart, für dein lebendiges und klares und heiliges Wort, für das Wirken deines heiligen Geistes. Du zeigst die Zusammenhänge, du tröstest, du stärkst, du ermutigst dein Volk. Halleluja! Das Volk, das die prophetische Botschaft gehört hat, wird Anteil haben am Wirken Gottes. Herr, wir danken dir und wir preisen dich. Wir haben die Verheißungen in uns aufgenommen und sie tragen uns jetzt hinüber in das Land der göttlichen Verheißung, um die Realität, die Verwirklichung alles dessen mitzuerleben, was Gott verheißen hat. Halleluja! Ehre, Ehre, Preis und Ruhm dir, dem lebendigen Gott, dem lebendigen Gott. Jubelt ihm zu, jauchzt seinem Namen zu, preiset, rühmet und betet ihn an. Halleluja, 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 Halleluja. Herr, du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, Preis, Ruhm, Ehre und Anbetung hinzunehmen. Halleluja. Herr, wir weihen dir alle, die sich dir geweiht haben. Dir sind sie übergeben. Du hast sie gerufen, angenommen, hast die Schuld getilgt, die Sünde vergeben, schenkst Gewissheit durch deinen Geist, ihrem Geiste, dass sie Kinder Gottes geworden sind. Geliebter Herr, wir danken dir, dass du gesagt hast, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nein, Herr, du rufst und wir kommen, sind bei dir und in dir geborgen. Halleluja, Herr, du hast alle angenommen, du hast ihnen vergeben. Das Blut des Lammes reinigt uns alle von aller Sünde, von allen Flecken, von allen Runzeln. Geliebter Herr, habe du deinen Weg auch mit denen, die noch zögern, die noch nicht völlige Klarheit über die Verwirklichung deines Heilsplanes in unseren Tagen haben. Mögen sie mit der Gewissheit aus diesem Gottesdienst gehen, dass es nicht ein Mensch sondern Gott ist, den auch der in diesen Tagen wirksam war, ist und sein wird, bis er sein Werk vollendet und wiederkommen kann, als Bräutigam die Braut heimzuholen. Herr, nochmals danke ich dir für deine Gegenwart, für das Wirken deines Heiligen Geistes. Heute sind vielen die Schuppen von den Augen gefallen. Sie haben verstanden, worum es geht. Ihre Herzen brannten, als du mit uns redetest. Halleluja! Ehre, Preis und Ruhm deinem herrlichen Namen, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja! Amen!
Amen.